Wir sind ein Radio. Das Radio heißt Kontrafunk. Wir sprechen jeden Tag mit Menschen. Die Menschen sind Politiker oder Professoren. Sie sind immer schlau. So oder so ähnlich geht einfache Sprache. Mit der einfachen Sprache sollen Inhalte auch an Menschen vermittelt werden, die Schachtelsätze nicht verstehen würden oder die einen begrenzten deutschen Wortschatz haben. Die Tagesschau der ARD wird nun mehrmals die Woche auch in einfacher Sprache produziert. Auch Behörden kommunizieren vermehrt in einfacher Sprache. Was bringt das? Und wie steht es um die Bildung in Deutschland? Das fragen wir den Gymnasiallehrer Thomas Gottfried. Er ist unter anderem auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Augsburg und dort in der Lehrerausbildung tätig. Herr Gottfried, guten Tag.
Guten Tag, Herr Kolme.
Die einfache Sprache wirkt zunächst einmal ungewohnt, sie kommt aber in Mode. Ist das aus Ihrer Sicht eine Modeerscheinung oder hilft das manchen Menschen wirklich?
Ja, mindestens treffen beide Aspekte zu. Ich denke, es kommt aber auch noch etwas Drittes hinzu, dass die einfache Sprache auch Gefahren mit sich bringt. Als Deutschlehrer und als Pädagoge bin ich da etwas gespalten. Auf der einen Seite ist es sicherlich hilfreich, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen, dadurch ein Stück weit auch zu demokratischer Bildung beizutragen, zur politischen Bildung. Gleichzeitig bildet Sprache aber Wirklichkeit ab, und wenn Sprache einfach ist, dann kann auch die Wirklichkeit simplifiziert werden und dann wird es gefährlich, wenn komplexe Zusammenhänge, die ja in unserer Gesellschaft ohnehin immer schwerer verständlich werden, vermittelt werden können, dann holzschnittartig und schwarz-weiß dargestellt werden, ist das auch aus meiner Sicht eine Gefahr für die Bildung des einzelnen Schülers, aber auch für die Demokratie insgesamt.
Wenn beispielsweise der Krieg in der Ukraine erklärt werden würde und man dann sagen würde, das ist der Präsident Wladimir Putin, der ist böse. Meinen Sie sowas in der Art?
Ja, ohne jetzt das Beispiel kommentieren zu können, da müsste ich als Sozialkundelehrer sein. Aber in diese Richtung geht's. Also wenn Klischees gepflegt werden, wenn monokausale Erklärungen als die Wahrheit schlechthin verkauft werden, dann wird es, egal um welches Thema geht, immer sehr, sehr problematisch. Ich bin ja auch Religionslehrer und da begegnet es einem ganz häufig, dass eben auch über die Kirchen, speziell in meinem Fall über die katholische Kirche, in einer so einfachen Weise geurteilt wird, was die Geschichte betrifft, was die Gegenwart betrifft, die der Sache nicht gerecht wird. Und von daher ist es schon eine Entwicklung, die mir große Sorgen macht auf den verschiedensten Ebenen.
Die Tagesschau hat zur Begründung dieser neuen Sendung informiert, dass etwa 17 Millionen Erwachsene in Deutschland sich schwer tun, komplexe Texte zu verstehen. Also wir haben etwa 68 Millionen Menschen über 18. Das wäre dann ja jeder Vierte. Kann das sein?
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Selbst am Bayerischen Gymnasium, das ja nicht den schlechtesten Ruf hat, was Bildungsniveau und Bildungsqualität betrifft, mache ich die Erfahrung, dass es für Schülerinnen und Schüler auch der Oberstufe immer schwieriger wird, komplexe Texte zu verstehen. Sie brauchen etwa doppelt so lange wie früher, wie noch vor 5 bis 10 Jahren, vor der Corona-Zeit, sage ich mal. Sie stellen viel, viel mehr Fragen, was einfachen Wortschatz betrifft, und sie tun sich auch hart in der Textproduktion. Also das betrifft jetzt nicht nur eine bestimmte gesellschaftliche Schicht oder eine bestimmte Altersgruppe oder eine bestimmte soziologische Gruppe, sondern das geht, denke ich, quer durch die ganze Gesellschaft. Und dann ist natürlich die Frage, wo beginnt Komplexität? Das ist ja dann auch ein sehr relativer Begriff.
Es ist natürlich die Frage, ob man sich mit solchen langen und komplizierten Texten überhaupt noch abgeben muss. Also Bildung kann man ja auch von YouTube bekommen oder von TikTok. Das ist alles deutlich schneller. Und zur Not kann ich dann demnächst auch ohne Probleme ChatGPT oder andere AIs fragen.
Ja, das reicht uns natürlich nicht. Also natürlich muss man auch in der Schule zur Kenntnis nehmen, dass es Entwicklungen gibt in der Technik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wissenschaft, die an Schule nicht spurlos vorübergehen. Aber ich denke, diese Basiskompetenzen zu lesen, zu schreiben, zu rechnen, Grundwissen in historischen, politischen, religiösen, philosophischen Bereich zu haben, die bleiben ja und die geraten aber im Moment etwas in den Hintergrund. Also wenn Sie ChatGPT nennen oder KI, zu glauben, das würde einem letztendlich bestimmte Bildungsprozesse abnehmen oder erleichtern, dann denke ich, ist das falsch. Also ich denke, das ist genau das Gegenteil der Fall. Das macht Bildung noch wichtiger. Ich denke, Grundwissen, historische Zusammenhänge zu verstehen, ist unendlich wichtig, um mit diesen Innovationen auch verantwortungsbewusst umgehen zu können. Da ist im Moment sehr, sehr viel Naivität unterwegs bis hinein in die Regierungen, dass man einfach berauscht ist von diesen Entwicklungen und denkt, das würde jetzt die Bildung revolutionieren und Schule verbessern. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Herausforderung, diese Entwicklungen verantwortungsbewusst zu integrieren und damit auch umgehen zu können. Und da braucht's Wissen und da braucht's aber auch Haltungen, Werthaltungen.
In den vergangenen Jahren hatten wir an vereinzelten Schulen, beispielsweise in Berlin-Neukölln oder in Wedding, auch Grundschulen mit einem Migrationsanteil von 90% plus. Mittlerweile gibt es das an mehreren Orten in Deutschland. Allein in Gelsenkirchen wiederholten 400 Schüler die erste Klasse. Der Anteil der Schüler, die in dieser Schuleingangsphase länger brauchen, steigt auch seit Jahren. Also welche Auswirkungen hat auch das Thema Migration auf die Schulen?
Ja, ich denke, das ist eine Binsenweisheit, dass die Zunahme von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache auch größere Herausforderungen mit sich bringt. Also da ist zum einen die Sprachförderung. Ja, das ist wirklich ganz klar. Die Sprache ist der Schlüssel für Integration. Und wenn die Sprache nicht gelernt wird, wenn die sprachlichen Rückstände so massiv sind, dann hat das eben auch Folgen für das Lernen in anderen Fächern. Ein zweiter Punkt sind natürlich die kulturellen Differenzen. Das, was unter dem Stichwort Leitkultur in Deutschland ja immer wieder auch diskutiert wird, dass wir eben einen gemeinsamen Fundus an Werten, an Traditionen, an kulturellen Beständen haben, die gelten eben für deutsche Staatsbürger, für deutsche Schüler und die gelten aber auch für Schüler mit nicht deutscher Muttersprache. Und darin besteht eben eine sehr, sehr große Herausforderung, denke ich, in einer pluralistischen, offenen Gesellschaft auch zu einem Konsens zu erziehen, ja, und auch zu sagen, wo Grenzen sind, worauf es ankommt, dass die Menschenwürde das Leitprinzip ist, dass die sich in den Grund- und Menschenrechten entfaltet, zum Beispiel die Gleichheit von Mann und Frau essentiell nicht verhandelbar ist, Religionsfreiheit, positive wie negative, einzuhalten sind, geachtet werden. Das sind jetzt nur zwei Beispiele.
Das klingt für mich aber jetzt so, dass auf den Lehrer da tatsächlich eine deutlich größere Rolle zukommt. Eigentlich eine Rolle, die Sie eingangs des Gesprächs da gar nicht gesehen haben.
Naja, der Lehrer ist ja schon auch Erzieher und immer wieder Erzieher gewesen und mehr denn je auch in dieser Rolle. Ich erlebe in den Seminaren an der Universität die größte Zustimmung bei meinem Seminar zur schulischen Wertebildung. Das heißt, dass die Studenten sehr wohl wissen, dass das eine Herausforderung ist, die auf sie zukommt und die eben in einer Welt, die komplizierter geworden ist, Digitalisierung, Globalisierung, die internationalen Ströme führen natürlich zu einer stärkeren Herausforderung, sich auf das zu besinnen, was eine Gesellschaft zusammenhält und aber gleichzeitig auch im sozialen Frieden, in Respekt und Toleranz miteinander leben zu können. Und da ist ein gewisser Spagat, denke ich. Und das muss man auch lernen. Also wenn wir in der Universität uns mit diesen Themen beschäftigen, dann geht es ja auch wirklich um die Frage, was bedeuten diese Werte? Ja, wir haben jetzt erst ein Buch geschrieben zum Bildungsziel Ehrfurcht vor Gott, das in Bayern ganz oben steht, im Artikel 131 der Bayerischen Verfassung. Und das ist natürlich nicht unmittelbar heute zugänglich in einer säkularen Gesellschaft. Damit muss man sich auseinandersetzen, das muss man erklären. Da muss man auch Diskussionen führen und da kommen ganz unterschiedliche Vorstellungen zum Beispiel. Ja, für manche gibt's Gott gar nicht. Manche ist es ein sehr autoritäres Wesen oder ja, sehr traditionell geprägt. Also dieser Diskurs muss geführt werden bereits in der Lehrerbildung. Und insofern würde ich sagen, ist das Erziehen eine zeitlose Aufgabe, die aber heute ganz besonders gefragt und gefordert ist von den Lehrern.
Jetzt haben wir ja über Grundschüler gesprochen, aber Sie lehren an einem Gymnasium. Wie sieht es denn dann bei Ihnen aus, wenn die Schüler zu Ihnen kommen, auch wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist. Wirkt sich das noch aus oder ist das bis dahin quasi ausgewachsen?
Nein, das wirkt sich schon aus. Also ich hatte vor 2 Jahren zum Beispiel eine sogenannte Einführungsklasse. Das sind Schüler, die von der Mittelschule kommen mit einem Mittelschulabschluss, von der Realschule, Wirtschaftsschule. Und da waren auch ein paar Schüler dabei, die nicht Deutsch als Muttersprache, eine andere Sprache hatten. Und das wirkt sich selbstverständlich aus, wenn es darum geht, sich im Unterricht auszutauschen, Debatten zu führen und vor allem natürlich im schriftlichen Sprachgebrauch. Also das ist eine Hürde. Das heißt, die brauchen erheblich länger, Texte zu verstehen, selbst Texte zu produzieren. Und da muss man im Grunde eigentlich ausgebildet sein. Also es gibt ja das Fach Deutsch als Zweitsprache, das man studieren kann. Das haben auch, glaube ich, immer mehr Grund- und Mittelschullehrer. Da gibt's eine eigene Methode, eine eigene Didaktik. Und das ist natürlich ungleich mehr heute gefordert als noch vor 15 bis 20 Jahren.
Führt das dazu, dass das Niveau der gesamten Klasse sinkt?
Was heißt Niveau? Man müsste über diesen Begriff genauer nachdenken. Niveau hat natürlich verschiedene Dimensionen. Sicherlich ist es so, wenn eine Klasse heterogen ist, auch was den religiösen und kulturellen Hintergrund betrifft, kann das für das soziale Lernen von Vorteil sein. Die Schüler merken, ich bin hier nicht allein auf der Welt. Es gibt andere Menschen, die genauso Menschenwürde haben, für die genauso die Grund- und Menschenrechte gelten und die in bestimmten Dingen komplett anders denken. Und sich darüber klar zu werden, damit auch umgehen zu lernen und dann miteinander in einen Kompromiss zu kommen, einen Konsens zu finden, darum zu ringen, hat, glaube ich, einen ganz, ganz großen Bildungswert. Und deswegen im Hinblick auf das soziale Lernen ist für mich das Niveau an der Stelle höher, weil Heterogenität ja immer auch Herausforderungen setzt, die man miteinander bewältigen kann. Wenn Sie das Niveau jetzt beziehen auf das intellektuelle Lernen, auf das Aneignen von Wissen, auf Kompetenzen, dann ist das sicher schwieriger zu erreichen, als wenn Sie eine ganz homogene Gruppe haben im Hinblick auf die Muttersprache. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz klar und ganz logisch. Also ich denke, man muss die Frage nach dem Niveau echt fairerweise aufgliedern und in den verschiedenen Ebenen und Dimensionen betrachten. Und Bildung ist ja nicht nur Wissenserwerb und Kompetenzerwerb. Die Haltungen, die Einstellungen, das soziale Lernen ist ja ganz, ganz entscheidend, auch entscheidender denn je, denke ich.
Eine gute Bildung ist im Interesse von allen. Die Kinder von heute sind ja auch die Rentenbeitragszahler von morgen. Und genau an dieser Bildung gibt es hin und wieder Zweifel. Darüber sprachen wir mit Thomas Gottfried. Er ist an der Universität Augsburg in der Lehrerbildung tätig und selber Lehrer für Deutsch und katholische Religion am Gymnasium. Vielen Dank.
Ich danke, Herr Golmey.